Meine Damen und Herren, die offizielle Premiere vom Bastian Bielendorfer. Jetzt.
F*** dich, Kosa.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Folge Bratwurst und Baklava mit eurer Lieblingssüßspeise und eurer kleinen langen Wurst. Hallo Baklava, Özcan Kosa, ich begrüße dich in Karlsruhe.
Yo, 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 what's up, ladies and gentlemen, wie geht's euch? Basti, wie geht's dir?
Wie geht's euch? An wen hast du jetzt, die Leute, die dich antworten können, das jetzt mal oder wie?
Ja, erstmal meine Zuhörer, ja, die hocken jetzt dann wahrscheinlich irgendwo im Auto, zu Hause, in der Küche. Und ich habe gesagt, wie geht's euch? Und dann haben die halt vor sich hergemurmelt. Danke euch, mir geht's gut. Ich höre es nicht. Aber die sagen halt so, danke, mir geht's gut. Aber die reden dann, überleg mal, die reden noch so weiter. Ja, und wie geht's dir so? Ah, scheiße, der antwortet gar nicht. Der ist voll eingebildet.
Nein, das ist dieses positive Gefühl, weißt du, das glaube ich aber wirklich, dass das besteht zwischen Leuten. Hast du mal jemanden im Bus auf den Hinterkopf gestarrt und dann hat er sich umgedreht?
Ja.
Also ich meine, ohne dass du versucht hast, ihn auszurauben, sondern einfach so.
Ja, aber Basti, ich sag's mal so, wenn du in einem Bus sitzt, bleibt dir keine andere Möglichkeit, als auf den Hinterkopf des anderen zu starren. Das ist ja jetzt nicht so, dass du...
Nein, ja, aber ich meine, du guckst jemanden ganz speziell, oder sag mal in der Fußgängerzone, du sitzt auf einer Bank, da sitzt jemand und du schaust von der Seite oder von irgendwie, dass er es nicht mehr wahrnehmen kann, schaust ihn an und dann reagiert diese Person.
Ja, es gibt auf YouTube so ein Video, da gibt's eine Scheibe, die ist verspiegelt und dann gibt's so 2-3 Meter Platz und dann führt eine Rolltreppe hoch. Und die lassen ein paar Leute diese Rolltreppe hochfahren, aber hinter dieser Scheibe sind dann Leute, die gucken. Und aus welchem Grund auch immer, gibt es da ein paar Leute, die während sie auf der Rolltreppe hochfahren, sich auf einmal umdrehen und dann Richtung Spiegel gucken. Sie sehen die Leute nicht, aber dieses Gefühl haben sie, ich glaube, das war, entweder war das so, verstehen sie spaßmäßig, aber... Oder die haben das irgendwie getestet, ob die Leute das spüren.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen so, ich spüre, wenn mich jemand anguckt und so. Aber ich glaube, dass sowas, ich meine, wir haben ja auch schon mal hier über XXL-Nacht und sowas gesprochen, also Energie, wenn so viele Leute dir zujubeln. Ich glaube, dass das grundsätzlich schon existiert. So eine Art, deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man zu anderen sagt, ey, ich habe heute eine wichtige Prüfung oder keine Ahnung, ich habe heute ein Vorstellungsgespräch, drängt mal an mich. Das klingt so, ja, denk mal an mich, was soll das ändern? Aber so, das, ich glaube schon, dass es irgendeine Art von Ebene zwischen Lebewesen gibt, nicht nur Menschen, sondern zwischen wahrscheinlich allen Lebewesen, die wie so eine Energie ist, dass du jemandem theoretisch, wenn du positiv an ihn denkst, das heißt jetzt nicht, dass du dadurch den Job kriegst oder dass du dadurch eine Eins schreibst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt etwas, wenn man anderen Menschen beisteht, so, weißt du?
Ach so, wenn du zum Beispiel eine Prüfung hast, sagst du zu den Leuten, hey, denk an mich heute und
ja,
so.
Ja, also das ist ziemlich, ich weiß nicht, ist das Deutsch? Nö, oder? Das machen alle, oder?
Nein, das ist, weißt du, was das ist? Und jetzt wirst du schockiert sein, Basti. Das nennt man Glaube.
Oh Gott, ernsthaft?
Jetzt habe ich dich gefickt, Artist. Nein, aber das ist ja, letztendlich ist es ja das Gleiche, wie wenn du einem Menschen sagst, hey, bete für mich heute, ich habe eine Prüfung. Das ist ja eigentlich durch die Blume, dass du sagst, denk an mich. Und du glaubst daran, dass es eine kollektive Energie gibt, die aufgrund dadurch, dass die Menschen an dich denken oder halt für dich beten oder halt einen gewissen Moment für dich, dass dir das irgendwie dich pusht oder du ein gutes Gefühl zumindest dabei hast, sagen wir es mal so, dass ich dich wieder aus dem Glauben-Ding rausbekomme. Wenn du dann zurückdenkst, sagst du, hey, meine Familie, meine Liebe, alle denken gerade an mich und deswegen habe ich einfach viel positivere Energie. Guck, jetzt habe ich dich wieder als Atheisten dargestellt und alles
jetzt
ist wieder
alles
gut.
Jetzt alles wieder gut. Ja, das aber, was du eben sagst, ist ja gar nicht falsch. Du hast recht, es ist irgendwie Glaube, aber Atheismus bedeutet für mich auch nur, dass ich nicht an Kirche und nicht an Gott, also ich glaube nicht an irgendeine Figur, die da oben ist und uns lenkt, woran ich schon glaube, und das ist jetzt wiederum so ein bisschen so auch, ist halt Energie, so, weißt du, das ist irgendwie, also jetzt, bevor ich jetzt gleich anfange, mich Erika zu nennen und irgendwie, weißt du, mir irgendwie lustige Perlen in die Haare flechte und anfange irgendwie auf der Bongo zu spielen, so mal, keine Sorge, ich werde nicht verrückt. Ich meine damit nur Energie in dem Sinne, dass es, stell dir mal vor, es gibt so eine Art Grundpool, aus dem alles geschaffen ist. Alles Wesen, alle Gegenstände, alles, was organisch ist, ist daraus geschaffen. Und alles hat irgendwie irgendeine Art von Energie. Und da, wenn du verrottest, verreckst, stirbst, dann gehst du wieder in diesen großen Pool ein. Das heißt nicht, dass du dann als Bewusstsein, als Geist auf der großen Rolltreppe in den Himmel fährst. Das heißt auch nicht, dass Petrus an der Himmelspforte steht und sagt, oh, Özcan Kosa, 90% seiner Zeit hat er sich ja ganz gut verhalten, aber da und da nicht. Das ist alles Bullshit. Aber Himmel, Hölle, tralala. Aber dieses, dass es irgendwas gibt, wo wir alle wieder in eins werden. So, ne? Und wenn es nur der grundsätzliche Biomasse ist, das glaube ich schon.
Ja, und jetzt halte ich mal fest,
schon wieder mit Gott.
Erstmal bestätige ich, Atheismus ist ja, also Theo, also Gott, du glaubst halt nicht an Gott, du sagst halt, das gibt's nicht, aber jetzt Energie und jetzt interessanterweise, du hast das Thema aufgemacht, nicht
das
ich, mit ESO, habe ich gestern, jemanden ein Video gezeigt über Scharlatane im Fernsehen, zum Beispiel der mit diesen Diamanten. Und das habe ich gestern jemanden gezeigt und habe voll lange mit dieser Person darüber gesprochen. Über wie schlimm das ist, dass Menschen anderen Menschen das Gefühl geben, die verzweifelt sind, dass sie an irgendwelchen Kunststoffsteinen oder Glassteinen reiben und sagen, ich bin jetzt in dir drin. Ja, warte, ich hol das Sexkammer. Ja, ich zieh's gerade raus.
Das sagt er wirklich?
Das sagt er wirklich. Also er reibt einfach mit seiner Hand auf diesem Glas Diamanten und dann sagt er, die Frau ruft an und sagt, wir haben mit so einem Mann zusammen und ich hatte wirklich, also ich bin irgendwie an den gebunden, ich weiß nicht warum, ich komme nicht von ihm weg. Und dann sagt er, und dann reibt er so mit seiner flachen Hand so auf seinem Glasstein, also, weißt du? Und der hat dann aber noch vor sich so rote, blaue, grüne, so in Riesendiamanten eigentlich, die so wirklich so handballgroß sind. Und den einen weiß, durchsichtigen hat er in der Hand und reibt ihn und sagt, ich stelle jetzt mal fest, woran das liegt. Jetzt spüre ich das. Warte, ich gehe kurz in dich rein. Ich merke, zwei Chakren sind bei dir blockiert. Einmal das Sexchakra und dann noch das Liebeschakra und ich löse das jetzt. Bist du dafür bereit? Lässt du mich in dich reingehen? Und dann tut er so seinen Arm nach vorne, als würde er seinen Arm in sie reinstecken. Ja, so wie du bei dem Hund.
Ja, so wie ich bei dem Hund, genau.
Und dann sagte ich schwör's dir, dann sagt er, jetzt bin ich drin und ich zieh das. Und dann tut er so, also er tut dann so, als würde er das wirklich so rausziehen. Der so und dann atmet und das Schlimme ist halt, dass aufgrund des Menschen verzweifelt sind, Basti. Weißt du, also zum Beispiel Liebeskummer. Du als studierter Psychologe, du weißt ja, nee, es ist ja wirklich, also wenn jemand Liebeskummer hat oder irgendwelche Probleme hat, der fühlt sich so am Boden. Also alles andere spielt in dem Moment in seinem Leben keine Rolle mehr. Und letztendlich ist ja Liebeskummer eigentlich nur das... dass wir unseren Fokus nur auf einen Punkt unseres Lebens lenken und alles andere ausblenden. Das ist das Dumme daran. Letztendlich geht ja dein Leben ganz normal weiter. Alles ist so, wie es ist. Du könntest auf einmal sagen, scheiß drauf, weiter geht's und alles ist perfekt.
Ich habe schon mal davon gehört. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, ob es genau der war, aber so eine dicke Alte, die auch immer an so einer Glaskugel rumreibt oder an so Kristallen. Ist dieser, den du meinst, so ein total brauner Typ, der so richtig schlecht gebräunt ist mit so gemachten Augenbrauen?
Ja, so ein
Solariumbraun und so ein bisschen...
Ja, und so eine Brille.
Nicht so richtig männlich vom Typ her, so vor sich formuliert. Ja,
genau, das ist eigentlich so ein Hans-Jürgen. Hans-Jürgen, der ist so, hat eine Abokarte für Solarium. So sieht er aus. Und weißt du, ich bin jetzt in dir drin und alles ist gut. Und dann habe ich mir gedacht, hey, die machen damit so fett Kohle.
Warum machen wir das nicht? War dein Gedanke, genau.
Ey, Bratwurst machen. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe gestern dran gedacht.
Du wärst der Beste. Selbst ja, ich würde da anrufen und sagen, oh, heiliger Özcan, ich hab seit 2 Tagen so schlimmen Durchfall und es kommt nur noch flüssig.
Heiliger Özcan.
Und dann würdest du, aber du hättest keine Glaskugel oder Kristall, du hättest einen Döner. Ein Döner komplett, so ein Dönerspieß aus Kristall, den du dann so drehen würdest. Und dann würdest du davon, dann würdest du die Krankheit abschneiden von dem Döner, weißt du?
Mhm.
Und dann
das ist geil. Das ist mega.
Das ist sehr gut.
Ja, weil
Idee,
das Ding ist,
sehr gut.
Das ist ja genau das, womit diese Leute arbeiten. Wenn dann jemand kommt, der das kritisiert, dann sagt man, der fühlt das einfach nicht.
Ja, genau.
Der kann das nicht. Er hat nicht diesen Zugang. Er ist geblockt. Ja?
Also, was ich immer, wenn mir jemand sowas erzählt oder wenn ich sowas sehe, für ein Bedürfnis habe, ist, dass ich gerne nicht den Kristall von dem reiben möchte, sondern ich würde mit der Faust sein Gesicht reiben. Und zwar sehr lange und sehr feste. Weil ich finde, Menschen, ja, die Hoffnung und die Sorge und die Angst von anderen mit so einer offensichtlichen, unfassbar verlogenen Dreckscheiße abzocken, sind im weitesten Sinne nichts anderes als Kriminelle.
Das sind Betrüger. Das sind
Betrüger. Es ist, und das muss man halt auch dazu sagen, es sind ja nicht nur Kriminelle, es sind wirklich Menschen, die die Hoffnung anderer ausnutzen. Und nur weil es dafür keinen Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt, ist es nicht, dass es kein Verbrechen ist. Weil ich finde, es ist nichts anderes, ob ich zu dir hingehe, dein Portemonnaie nehme, mir Geld daraus nehme und Diebstahl begehe, oder ob ich dir erzähle, dass ich deinen Krebs heilen kann, indem ich an irgendeiner Plastikkugel rumreibe wie so ein Vollidiot und irgendeine gequälte Scheiße dazu rede. Du dann glaubst, dein Krebs wäre geheilt und 5 Monate später bist du tot und ich bin 5.000 Euro reicher. Das ist für mich exakt das Gleiche, was Diebstahl anbelangt. Ich finde es unfassbar, dass das überhaupt, weißt du, dass das überhaupt erlaubt ist, dass es sowas gibt. Noch im Fernsehen zum Beispiel. Also natürlich nennen die sich dann, keine Ahnung, Heilpraktiker ist, glaube ich, kein geschützter Begriff, oder irgendwie spiritueller Leiter oder so ein Scheiß.
Ja, also ich glaube, Heilpraktiker ist schon ein geschützter Begriff, weil du musst ja eine gewisse...
Heilpraktiker ist geschützt.
Du brauchst eine Heilpraktiker.
Ja, es gibt aber
also ich glaub,
Sachen
aber
in dem Bereich, die nicht geschützt sind.
Genau, also zum Beispiel der Begriff, also hat jetzt zwar nichts damit zu tun, aber Sporttherapeut ist nicht geschützt. Also du könntest jetzt zum Beispiel Visitenkarten drucken. Du könntest ja eine drücken. Du so, gib mal Kerze, ich will mir eine Visitenkarte drücken. Und dann schreibst du halt Bastian Bielendorf und drunter Sporttherapeut, was ja ein totaler Widerspruch an sich ist. Und kannst du Leuten gehen und sagen, ich bin Sporttherapeut. Und immer wenn Leute das Wort Therapeut lesen, dann denken die, das hat eine gewisse, also man vertraut diesen
Seriosität
Menschen,
weil man denkt, strahlt das aus.
Genau.
Ne? Und solche Begriffe müssten auch geschützt sein. Also alles, was den Eindruck macht, dort hat jemand Ahnung davon und er ist in irgendeiner Weise geprüft. Ne? Also natürlich, es gibt keine Prüfung für Typen, die an Kristallen reiben, weil es keine Prüfung dafür geben kann, weil es Schwachsinn ist. Und es gab mal einen, der ist leider dieses Jahr gestorben, war sehr, sehr alt. Der ist weit über 90 geworden. James Rundy hieß der. Das war ein Skeptiker, ein Professor aus den USA. Ich weiß gar nicht genau für was, aber also was der genau studiert hat. Und der war auch Zauberer. Kannst du mal googeln. Okay. So ein richtiger Opi mit einem Methusalem-Bart. Und er hat in den 70er Jahren die Rundy Challenge ausgelobt. Der hat gesagt, er gibt dem Betreffenden, der ihm vor Kameras zeigt, dass er übersinnliche Kräfte hat, $1 Million. Und diese $1 Million sind bis zum Jahr 2010 oder so nicht eingelöst worden. Es gab niemanden, der unter Laborbedingungen, also mit Kameras, mit Wärmebildkameras und allem möglichen und mit Beobachtern drumherum, weil all diese Scheiße, also das mit dem Kristallen jetzt mal außen vor, aber all die Typen, die sagen, ich kann das bewegen, ich kann das sehen, bla bla bla, die können das aber auch immer nur, wenn niemand dabei ist oder wenn es gerade nicht richtig beobachtet wird. Sonst können sie es nämlich nicht. Und James Rundy hat das ausgelobt und hat nachher dann dieses Geld der Wissenschaft bespendet, weil jetzt zum Ende seines Lebens klar wurde, da wird auch keiner mehr kommen. Und der hat es gibt herrliche Aufnahmen, könnt ihr mal bei YouTube eingeben, aus den 80ern, wo der halt solche...
Mit dem Telefonbuch.
Mit dem Typen, der die Seiten vom Telefonbuch umblättert. Ne? Aber der Typ war im amerikanischen Fernsehen in ganz vielen Sendungen. Also müsst ihr euch vorstellen, so ein Typ mit so einer Pilzfrisur und so einem peinlichen Schnurrbart, der behauptet hat, er wäre in der Lage, die Seiten eines Telefonbuchs umzublättern, ohne sie zu berühren. Und dann hat James Rundy gesagt, okay, will ich mir angucken, zeigen Sie mal. Aber ich lege vor die Seiten Metallsplitter, also so ganz dünne oder Papiersplitterchen, so dass sie nicht blasen können, also nicht pusten können mit den Lippen. Und der Typ hat halt vorher das nicht gewusst. Der ist in eine Fernsehshow gegangen, sollte das dort vorführen. Dann kam Rundy raus, hat die Blätter da drumherum gelegt, um das Telefonbuch. Und dann steht er da und musste die ganze Zeit so tun. Ja, meine Kräfte sind heute nicht da. Ich probiere es nochmal. Und er kriegt es halt nicht hin und bricht sich dermaßen einen ab. Ne? Aber das fand ich so geil. Ich habe mich so totgelacht, weil das auch einfach für den so unfassbar peinlich war. Und der musste dann nachher, ich glaube, er hat es nicht in der Show zugegeben, aber hat dann nachher in einem Interview zugegeben, dass der ganze Trick Trick, alles, was er immer gemacht hat, war einfach nur die scheiß Seitenblasen. Der hatte irgendwie so, konnte die Lippen, also wie bei einem, wie heißt das, hier jemand, der Tiere sprechen, der Sascha Grammel, Bauchredner. Mhm. Bauchredner. Genau, der konnte
Tiere
ja,
sprechen.
Ja, du weißt schon, ja, der halt seine, ja, seine Finger weiß, in eine Puppe meinst, steckt, ja. Was auch, naja, ja, jedenfalls, ja, ja. Der konnte halt, ohne den Mund zu öffnen, eine Art Luftzug erzeugen. Aber wenn das Papier da lag, also so Papierschnipse drumherum, konnte das natürlich nicht, weil dann hätte man es gesehen. Und ey, ich finde das so, sowas müsste unter Strafe stehen. Weil ich meine, gut, das ist nur Entertainment. Das ist Entertainment, da kann man sagen, okay, guck mir jetzt diesen Deppen an, wie der das macht oder halt nicht. Das ist Entertainment.
Ja.
Das andere, wovon wir gerade sprachen, also der Kristall-Heino, das ist einfach nur ganz, ganz schlimmer Betrug, ne, wo die Hoffnung von Menschen ausgenutzt wird. Und das finde ich unter aller Würde, muss ich sagen.
Ja, interessanterweise ist ja so, aber dass es einfach schon seit Jahrtausenden gibt. Also all diese Esoterik-Geschichten, Hellseher, Wahrsager, das gibt's ja schon seit Jahrtausenden. Und das funktioniert einfach, weil man sagt ja, der Glaube kann Berge versetzen. Und das ist ja wirklich so. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel die eine Studie gemacht haben oder die haben eine Forschung darüber gemacht, wie Voodoo funktioniert. Und natürlich sind da halt auch Wissenschaftler vor Ort, die dann sagen, okay, wir geben uns jetzt nicht zufrieden mit Aussagen, dass es da übernatürliche Kräfte gibt, sondern wir wollen wissen, was mit dem Körper passiert, wenn so etwas eintrifft. Und dann haben die halt am Ende herausgefunden, dass dieses Verfluchen, wo man zum Beispiel sagt, du stirbst, also du machst das und das oder ich verfluche dich und du wirst sterben, dass bei Menschen ein Mechanismus gibt in der Psyche, dass wenn du ihm sagst, und das ist ja oft so, dass Ärzte Leuten sagen, sie haben nur noch 2 Monate zu leben und dann sterben die nach 2 Monaten. Mhm. Und das ist so, weil der Körper oder der so gesehen das Gehirn sich so reinsteigert in diese Sache, dass der halt das System abschaltet und du dann stirbst.
Das
fand ich krass. So funktioniert
halt aber Voodoo. Aber Voodoo funktioniert also, ja dann dieser Logik nach auch nur, wenn der Verfluchte weiß, dass er verflucht ist. Also wenn ich dich jetzt, ohne es dir zu sagen, verfluche,
dann
passiert ja gar nichts. Nee,
dann passiert gar nichts, genau. Also das absolut sehr richtiger, wichtiger Einwand sogar. Genau, wenn du dann sagst, ich verfluche dich, du wirst in 2 Wochen sterben.
Aber sagst du dem halt nicht.
An diese Sache. Nee, und der glaubt halt an die Sache. Weißt du, das ist ja halt das, wenn du dran glaubst und sagst, oh mein Gott, nein, oh nein, oh nein, ich werde sterben und dich so reinsteigerst, dann Steuerung halt entfernen, aber dann gibt's halt nicht Neustart, da gibt's nur herunterfahren. Und dann ist halt das System und es ist schon krass.
Ja, aber
die machen hier so fett Kohle.
Aber schau mal, also weil du eben sagtest, wie kommt man darauf, daran zu glauben oder so. Letztlich ist es ja ganz simpel. Also Steve McQueen, viele von euch, die draußen sind, kennen den nicht mehr, weil der schon seit über 40 Jahren jetzt tot ist. Er ist 1980, glaube ich, gestorben. Aber Steve McQueen war ein ganz bekannter Schauspieler, der ein Sexsymbol der 60er, 70er Jahre, super cooler Typ, ganz tolle Filme gedreht. Und der hat Lungenkrebs gekriegt mit Anfang 50, Ende 40 und hat dann auch angefangen, alle möglichen Methoden von Wunderheilung auszuprobieren und gläubig zu werden und so. Es hat aber alles nichts geholfen. Und das ist ja letztlich einfach nur ein Indiz dafür, dass ab dem Moment, wo Ärzte dir sagen, wir können dir nicht mehr helfen, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du stirbst oder du suchst halt Hilfe und genau weitere Hilfe und genau die gleiche Hilfe oder sagen wir mal, die Hoffnung, solche Hilfe zu bekommen, verkaufen die auch so Leute wie dieser Kristallfuzzi. Aber es ist halt höchst unmoralisch. Weil ich meine, selbst Liebeskummer kann enormen Schmerz bereiten. Und wenn man denen dann sagt, ich ziehe den Liebeskummer aus dir raus, dann kann man immer noch sagen, okay, wenn die Person jetzt daran glaubt, dass der Liebeskummer nicht mehr da ist und es geht ihr besser, dann ist das ja legitim. Aber wenn die Person glaubt, ihr Krebs ist nicht mehr da, er ist aber natürlich noch da, weil der Kristallfuzzi kann überhaupt einen Scheißdreck dagegen machen, dann ist es nichts anderes als aus meiner Sicht, also es ist menschenverachtend. Ich finde es unfassbar, dass man das mit sich selber überhaupt vereinbaren kann. Ich könnte nicht mehr ins Bett gehen, wenn ich irgendwelchen Leuten so eine Scheiße. Ich meine, es gibt immer wieder Wunderheiler und so. Es gab hier James Rundy, von dem wir eben sprachen, der hat auch mal einen enttarnt. Da gibt's auch einen Film drüber, der so diese krassen Messen gemacht hat, weißt du, wo dann so 500 Leute sitzen und er steht vorne und predigt und dann geht er irgendwie hin und sagt, Greta, du kommst aus Miami, Florida und deine Tochter heißt Jane und Jane ist blind, aber ich werde, und dann steht Greta auf und fängt an zu weinen und zu schreien, wie er denn nur wissen kann, wer sie ist und so, ne? Und am Ende, dieser James Randi, von dem wir eben sprachen, der ist hingegangen und hat relativ simpel rausgefunden, dass der Typ ein sehr, sehr gut verstecktes Urteil hatte, dass oben eine Redaktion mit 10 Leuten saß, die vorher einzelne Menschen im Publikum durchleuchtet hat, also richtig durchleuchtet, so, also mit Detektiven durchleuchtet hat. Und er einfach Informationen über die aufs Ohr bekam, wer die jetzt sind und was die ausmacht.
Genau. Und auch seine Frau hat Befragungen gemacht am Eingang.
Stimmt.
Und sich Notizen gemacht und ihm auch diese Infos zukommen lassen über dieses In-Ear.
Ja, aber ey, Leute, die verzweifelt sind, ausnutzen, ist so einfach, ne? Letztlich.
Ja, das ist das. Ja, am Ende des Tages wollen die Leute ja nur eins: Glückseligkeit, aber auch dieses Thema Liebe. Liebe ist ja eigentlich das Business überhaupt. Alles dreht sich ja immer um die Zweisamkeit. In jeglicher Form. Also heterosexuell, homosexuell, egal wie. Oder Mensch-Hund-Beziehung. Also man will nicht alleine sein. Das ist schon mal ganz klar. Außer du bist ein Psychopath oder ein Soziopath, dann kommst du drauf klar, dass du alleine bist. Aber die meisten Menschen brauchen Anschluss und wollen einen Anschluss. Und damit machst du Cash. Und Leute, die verzweifelt sind, guck mal, wie oft sie sagen, ich will herausfinden, was er macht. Dann legen die Tarotkarten. Oder Tarotkarten heißt das, glaube ich. Ey, wo ich mir denke, so, weil deswegen bin ich auch gestern dazu gekommen, auf YouTube dieses Video zu zeigen, weil im Fernsehen war da halt so eine Hannelore und hat gemeint, ja, Astrid, warte mal ganz kurz, ich zeig dir jetzt mal so die Karten, dann legt sie die auf und dann denke ich mir so, ey, du hast Karten, halt's Maul, weißt du? Ja. Jetzt sehe ich den Sensemann und hier ist nochmal die Giraffe.
Das sieht nicht gut aus für euch. Ja, das sieht nicht gut aus.
Ihr passt nicht zusammen. Aber trotzdem, es gibt ja die App, wo du die Namen eingibst und die sagt so, hey, ihr passt zusammen. Wo ich mir denke, was macht ihr, Leute? Weißt du, der Typ heißt Mehmet und Saskia. Mal gucken, ob wir zusammenpassen. Ich kann dir jetzt schon sagen, ihr passt nicht zusammen. Weil er ist der Mehmet und du bist die Saskia.
Nee, aber
oh Mann, jetzt an alle Mehmets und Saskias, die ein Paar sind, ey, schreibt uns.
Auch ihr habt eine Chance auf Liebe. Wir wissen das. Wenn es euch gibt, Mehmets und Saskias, bitte schreibt uns. Dann können wir gemeinsam, Özer und ich können unsere Tarotkarten legen. Er hat so ganz kleine wegen den kleinen Händen, so ganz winzige Tarotkarten. Ich habe die ganz großen Tarotkarten, die sind doppelt so viel wert. Ich meine, ey, Leute wollen in die Zukunft schauen, Leute wollen wissen, was ihr Leben bringt, bla. Und das kann man halt super simpel ausnutzen. Ich finde es halt immer krass, dass andere bereit sind, daran zu glauben. Also Tarotkarten, da sitzt eine dicke Ursula, die irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre an der Schleckerkasse gesessen hat, hat dann einen Fernkurs an der Fernuni Hagen gemacht über Tarotkarten legen. Das gibt's da wahrscheinlich nicht. Aber weißt du, die hat irgendwie, keine Ahnung, 3 Videokassetten geguckt dazu und denkt jetzt, sie wüsste irgendwie, was die Zukunft bringt, weil sie ein scheiß Kartenspiel sortieren kann. Was ist denn das? Also ich meine, dass die Ursula das glaubt, die dicke Ursula aus dem Fernsehen, das sei ihr gegönnt. Aber dass andere Leute dann sagen, oh, diese Vase, sagen, der hellsehende Frau. Ich meine, das sind ja noch nicht mal, weißt du, das sind ja noch nicht mal geile Typen, die so den Eindruck erwecken, krasse Seher zu sein. Es gab mal bei Asterix und Obelix so einen Typen, der kam ins Dorf und war der Seher und der hatte so einen Wolfshut auf, so aus so einem Wolfskopf und so. Weißt du, Daniel mit den Kristallen, Alter, also ich meine, der sieht aus, als wäre der irgendwie, weiß ich, in so einer schlechten Sonnenbank irgendwo in Schmäbisch Gmünd arbeitet oder so. Ich meine, wie kann man denn glauben, dass der irgendwas über die Zukunft wissen müsste? So, aber tja,
das ist
Liebe ausnutzen ist simpel.
Genau. Und wo ich mir immer denke, so, du kannst nicht in die Zukunft sehen. Das geht halt nicht. Und warum willst du auch in die Zukunft sehen? Dann denke ich mir immer so, also du kannst nicht wissen, was morgen passiert. Du weißt nicht mal, was die nächste Sekunde passiert.
Nein, weißt du nicht. Es könnte jederzeit, ich bin im vierten Stock gerade, über mir ist kein Dach. Theoretisch könnte gerade eine Boeing über mich fliegen. Der würde ihr scheiß Tragwerk abfallen oder eins ihrer Turbinen. Das stürzt durch mein Dach, so Donnie Darko-mäßig und ich bin Matsche. Und davon habe ich nichts gewusst.
Aber das ist jetzt das ist jetzt ein sehr krasses, unrealistisches Beispiel. Aber einfach mal realistischer, was viel näher an den dran ist. So, du sitzt in deinem Raum, du schaust nach rechts und auf einmal siehst du dort meinen Arsch und ich furze richtig in dein Gesicht. Einfach so. Verstehst du, das wäre jetzt realistisch, aber das kann passieren. Du weißt nicht, was in der Zukunft passiert, weil so ein Hellseher wird nie, wenn du hingehst, sagen, am 1. März um 10.34 Uhr, wenn du dich nach rechts drehst, wird dir jemand richtig frontal in dein Gesicht furzen.
Aber also, ich würde wissen, wenn er jemand sagt, wüsste ich, dass du es bist.
Ja, das stimmt, ja. Aber er wird nicht sagen, so, dass danach ein Schädelhirntraum ist.
Aber was du eben sagtest über die Macht von Liebe und wie man Liebe ausnutzen kann, das interessiert mich oder erinnert mich extrem daran, was ich am Wochenende gesehen habe. Ich habe nämlich am Wochenende im Nachtprogramm, viel zu spät, glaube ich, irgendwie um 11.30 Uhr oder so,
habe ich das sehr spät passiert.
The Green Mile gesehen.
Oh, einer der wenigen Filme.
Boah, ich hab, also Green Mile kriegt mich, ich weiß, das ist Edelkitsch, ich weiß, das ist unrealistisch und es basiert auf einem Buch von Stephen King, man muss den Film nicht mögen, natürlich ist das an sich keine große Literatur, aber mein Gott, kriegt mich dieser Film. Ich habe den schon 10-mal gesehen und jedes Mal, wenn John Coffey, ich werde jetzt nicht spoilern, muss ich heulen. Yeah. Und ganz am Ende sagt John Coffey, also einmal ganz kurz für die, die den Film nicht kennen, geht jetzt, gebt ihn auf Netflix für lau, macht ihn an, nehmt euch 3 Stunden Zeit und ich verspreche euch, ihr werdet berührt und irgendwie unterhalten aus diesem Film hervorgehen. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Green Mile, was für ein Scheiß.
Scheißfilm, genau. Das hat noch nie jemand gesagt.
Habe ich noch nie gehört.
Gesagt,
noch nie. Ich glaube, niemand hat es. Und der das sagt, also wenn mir irgendjemand bei Instagram schreibt, das ist ein Scheißfilm, du kannst mich mal. Das ist kein Scheißfilm, das ist ein schöner Film. Also schön kann man auch nicht sagen, das ist einfach ein guter Film.
Ja, obwohl ich dich hasse. Und alles, was du sagst, in Frage stelle, muss ich dir hier zusprechen. Es ist ein sehr guter Film.
Sollen wir, ich beschreibe einmal ganz, ich komme gleich raus, warum ich das sagte mit der Liebe. Es geht um einen abnormal großen, dunkelhäutigen Arbeiter auf dem Land 30er Jahre, der angeblich 2 blonde Mädchen ermordet haben soll und deswegen in den Todestrakt gerät. Und The Green Mile ist die grüne Meile zwischen dem Raum, in dem er aufbewahrt, also dem Zellentrakt und dem elektrischen Stuhl, auf dem er sterben soll. Es ist gar keine Meile, es sind irgendwie nur 100 Meter, aber es wird als die grüne Meile bezeichnet, weil die Leute diesen letzten Gang als so lang empfinden. Und es geht um die Hauptdarsteller ist Tom Hanks, es geht um den Gefängniswärter und dieser Schwarze, der dort eingekerkert ist, heißt John Coffey und hat offensichtlich magische Kräfte oder irgendeine Art von übernatürlichen Kräften. Und ich spreche jetzt nicht von der Kristallreiber Daniel, sondern richtige Kräfte. Und das kann man sagen. Am Ende sagt John Coffey den Satz über einen anderen oder über einen Mord, den er mitbekommen hat, wo ein Mörder die Liebe von 2 Menschen füreinander ausgenutzt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn du nicht ruhig bist, bring ich deine Schwester um und wenn du nicht ruhig bist, bring ich deine Schwester um. Also letztlich, er sagt dann, er hat sie mit der Liebe füreinander getötet. Und das ist einer der besten Sätze in dem Film. Weil so funktioniert das bei solchen Morden, zum Beispiel bei Kindermorden auch ganz schnell, dass man Kinder, also ich habe ja leider in so einem Bereich auch mal gearbeitet, dass man Kinder erpresst, damit nicht zu sagen, ich tue dir was an, sondern ich tue deinen Eltern was an. Das ist für ein Kind dann fast noch schlimmer, weil es sich das für seine Eltern besser vorstellen kann als für sich selbst. Und das ist in dem Film echt gut umgesetzt und hat mich ultra berührt. Plus, dass der Film insgesamt, du sitzt die ganze Zeit da und denkst, oh Gott, ist das alles scheiße berührend, ey. Das kriegt mich jedes Mal. Toller Film.
Das ist ein super, das ist ein Megafilm. Und Forrest Gump ist auch ein geiler Film.
Das stimmt auch.
Das ist auch so ein Film, wo ich nie gedacht habe, dass also da habe ich auch noch nie gehört, dass einer gesagt hat, Forrest Gump ist ein Scheißfilm.
Hast du es mal gehört? Nee, es gibt so ein paar Filme, die sind so im universellen Gedächtnis als gute Filme, die nicht scheiße sind. Und bei Forrest Gump gibt es ein paar Sachen, die ein bisschen seltsam sind, okay? Also wo du sagst, so im Rückblick, so doof kann selbst Forrest Gump eigentlich nicht sein. Aber eine der Film-Facts, die du bestimmt nicht weißt, ist, weißt du, wer den kleinen Sohn von Forrest Gump am Ende spielt? Forrest Junior?
Nee.
Das war die erste Filmrolle von Haley Joel Osment, der 4 Jahre, 5 Jahre später, 1999, dann bei Sixth Sense tote Menschen gesehen hat. Das ist der gleiche Junge. Das war sein erster.
Quatsch. Ja, ist die gleiche Rolle. Ich kann tote Menschen sehen.
Sixth Sense, auch guter Film. Auch einer, von dem ich noch nie von irgendjemandem gehört hat. Es wäre ein Scheißfilm. So, ne? Und manchmal habe ich aber das Gefühl, dass diese Art von Filmen, wie jetzt ein Forrest Gump oder auch ein Green Mile, nicht mehr, also was heißt nicht mehr gedreht wird, aber ich kann mich an keinen Film der letzten 10 Jahre erinnern, vielleicht hat das aber damit zu tun, dass ich älter geworden bin, für den ich so gefühlt habe, wie beispielsweise Green Mile oder so. Ne, der Green Mile ist, glaube ich, 99 gewesen, das heißt, es ist 22 Jahre her und ich habe den jetzt gesehen. Und ich hätte die ungelogen 90% des Films mitsprechen können. Richtig krass.
Echt jetzt? Ja. Hast du den so oft angeguckt?
Nee, ich habe den vielleicht 4-5 Mal gesehen. Also vorhin habe ich gesagt 10 Mal, das ist übertrieben.
Damit willst du jetzt den Zuhörern sagen, so, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und ich kann mir Dialoge sehr gut merken.
Weißt du, was richtig strange ist? Ich habe gestern mit meiner Frau unsere schrecklichen Nachbarn oder so gesehen, aus den 80ern, auch mit Tom Hanks. Und wir hatten Essen bestellt. Und dann Und dann gibt's eine Szene, also der Film lief, ich habe das Essen ins Wohnzimmer getragen, habe es hingestellt und dann sagt sie, ich weiß nicht mehr exakt, was es war. Sie sagt, gibt's da noch mehr von? Und ich sag, na klar. Und ungelogen, eine halbe Sekunde später sagt Tom Hanks im Fernsehen, gibt's da noch mehr von? Und seine Frau so, na klar. Und wir gucken beide so zum Fernseher rüber und denken so, what the fuck ist denn jetzt bitte los? Wir haben exakt den gleichen Dialog wie die Filmfiguren. Ich hatte den Film maximal einmal
als Kind gesehen. Das
war purer Zufall.
Weißt du, was dann krass wäre? Das ist echt ein krasser Zufall, aber richtig krass wäre, wenn du dann nach rechts geguckt hättest und der Daniel hätte an seinem Kristall gerieben und dir ins Gesicht gefunden. Und hätte gesagt, ja, ich weiß alles. Ja, es gibt so Zufälle, Mann. Es gibt oft so Zufälle, dass man sich immer denkt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Sag mal, den
das
größten,
ist unmöglich.
Kannst du dich an den größten Zufall, einen der größten Zufälle deines Lebens erinnern? Ich weiß einen.
Boah.
Denk du nach, ich erzähl das mal.
Ich hatte auch mal einen großen Zufall, aber das war eher, dass ich jemanden wieder getroffen habe, wo ich, doch. Natürlich, Alter. Das war, wo ich jemanden kennengelernt habe, aber da haben halt so die Background-Sachen haben so gepasst, aber es war interessant. Jetzt erzähl du mal.
Also ich hatte einen Mitschüler in der Grundschule, der war 2 Jahre in meiner Klasse und dann ist er mit seiner Mutter und seinem Vater nach Afrika gegangen. Und der Vater war Afrikaner, die Mutter war Deutsche und es war klar, die kommen nicht zurück, ne? Die sind weg. Und wir haben uns einmal als Grundschulklasse von dem verabschiedet, wir waren auch befreundet, ich mochte ihn sehr gern und so. Und 15 Jahre später gehe ich an der Ostsee spazieren, in einem Ort, in dem vielleicht 100 Leute leben, höchstens. Also im absoluten Nirgendwo. Und da sitzt ein Junge auf einer Bank und ich denke so, das ist der doch. Und dann habe ich ihn angesprochen und der war's. Und die Story dahinter war, seine Eltern haben sich irgendwann getrennt in Afrika. Seine Mutter hatte Verwandte in diesem Ort mit 100 Leuten. Ich war in diesem Ort auch nur einen einzigen Tag. Und er saß zufällig dort auf der Bank und ist halt mit seiner Mutter 10 Jahre später dorthin gezogen. Und 15, 20 Jahre später geht ich dort spazieren, einen Tag lang, und der sitzt auf der Bank. Und also völlig absurd eigentlich. Wie hoch sind die Chancen dafür? Null. So, ne?
Das ist, ja, also null ist es nicht, rein mathematisch gesehen. Obwohl ich in Mathe eine 5 habe.
Aber sehr, sehr, sehr gering.
Ja, so, aber ne? Das ist echt krass.
Und das war halt total strange. Ja,
das ist aber echt strange, dass du den irgendwann... Bei mir war es so, ich hatte in der 2. Klasse auch einen Mitschüler, der hat neben mir auch gewohnt, damals in Zatzenhausen, wo ich gewohnt habe. Und wir haben voll oft miteinander gespielt, Basti. Also ich war da... Aber ich kannte ihn schon, seitdem ich so 4 Jahre alt war, schon aus dem Kindergarten. Und dann waren wir noch so 2 Jahre in der Grundschule. Und dann war der, von heute auf morgen sind die weggezogen. Also er hatte mir auch nicht gesagt, dass sie wegziehen oder so. Und dann letztes Jahr, okay, Anfang letzten Jahres, kurz vor der Corona-Pandemie, also so im Januar war das, war ich in Hamburg, okay, auf der Reeperbahn und ich drehe mich nach rechts und der furzt mir voll ins Gesicht. Es tut mir so leid, aber ich wollte es noch länger ziehen.
Ich habe gerade noch kurz drüber nachgedacht, ob der dir wirklich ins Gesicht gefurzt hat, du dämlicher Wichser.
Ja, Mann. Aber du, ich sag ja, ey, im Leben, es passiert schon so. Aber früher habe ich mir auch immer so gedacht, boah, das kann nicht sein, das ist voll der Zufall, das ist so ein Zufall und das steht im Schicksal geschrieben. Aber inzwischen bin ich echt so, ja, ist halt passiert. Ist halt nun mal so.
Ja, aber es gibt halt Dinge so, darüber habe ich noch nie öffentlich gesprochen, wirklich nicht, weil das...
Warte, bevor du das jetzt weitermachst, meine Damen und Herren, die offizielle Premiere... Vom Bastian Bielendorfer. Jetzt.
Fick dich, Kosa. Also, ich habe einen Freund, der ist vor mittlerweile 3,5 Jahren gestorben im Schlaf.
Und, okay, mein Beileid.
Das war kein Also der ist einfach nicht mehr aufgewacht. So, ne? Der hatte wahrscheinlich eine verschleppte Erkältung und einen Herzmuskel
Entzündung. Okay.
Und ist dann nicht mehr aufgewacht. In der Entzündung, genau. Ne? Und das Freund ist ein großer Begriff, weil wir haben uns vielleicht 15 Mal in meinem Leben gesehen. Aber wir haben uns immer, wenn wir uns gesehen haben, wahnsinnig gefreut und sind dann eine ganze Nacht um die Häuser gezogen. Mhm. Und einfach, ich hatte den über die Medien kennengelernt, der hat hinter den Kulissen gearbeitet, super lieber, super guter Mensch. Und wir waren ein halbes Jahr, bevor er verstorben ist, noch zusammen in Hamburg und haben eine Nacht durchgemacht.
Yeah.
Und der war wirklich einfach jemand, manchmal hat man ja so Menschen, die man gar nicht oft sieht und die einem trotzdem total nahe kommen.
Ja, das stimmt.
Und ich habe... war oben an der Ostsee und habe nachts geschlafen und bin nachts wach geworden, weil ich einen Traum hatte, dass jemand aus seinem Umfeld, den ich kannte, neben mir auf einer Bank sitzt und sagt, ist alles gut, mach dir keine Sorgen um den. Und ich bin wach geworden, habe meiner Frau davon erzählt, dass ich das geträumt hätte und am nächsten Morgen habe ich die Nachricht bekommen, dass der in der Nacht gestorben ist. Und das war richtig surreal und richtig seltsam. Ich hatte, also ich bin null, ihr kennt mich, ich bin nullgläubig, ich glaube nicht an diesen ganzen Krams. Aber das war schon, weil ich habe mich auch bei meiner Frau erkundigt, ob das wirklich nachts war, dass ich wach geworden bin und sie auf diese Person angesprochen habe. Und sie sagte, ja, hast du. Und das ist richtig seltsam gerade. Weil, wie gesagt, wir haben uns vielleicht einmal im Jahr gesehen und das letzte Mal war auch 6 Monate her und seitdem hatten wir vielleicht 2 WhatsApp geschrieben. Mhm. Also es war kein Anlass, ich wusste nichts davon, ich wusste nicht, wo der gerade ist, was los ist, nichts. Ne? Und der ist in dieser Nacht im Schlaf gestorben. Und
krass, das, aber du hast nicht von ihm geträumt? Du hast von jemandem aus deinem Umfeld geträumt, der mit dir auf einer Parkbank war, aber über ihn gesagt hat, zu dir gesagt hat über ihn, mach dir keine Sorgen, ihm geht's gut.
Ja, mach dir keine Sorgen. Und das... und das ist schon richtig, richtig seltsam. Ne? Und ich weiß, dass das jetzt, habe ich nie drüber gesprochen, so, ne? Und ich habe ihn dann aber natürlich auch das Grab besucht und bin mit meiner Frau, um irgendwie Abschied zu nehmen von ihm, bin ich nochmal in jeden Laden, in dem ich bei unserem letzten Abend in Hamburg war, wir waren so in 3, 4 Kneipen und 2 Clubs, bin ich in jeden Laden gegangen, habe mit meiner Frau ein Getränk auf ihn getrunken. Und an ihn gedacht, so, ne? Und das heute Morgen kam er mir wieder in den Kopf, bevor wir aufgenommen haben. Da musste ich irgendwie dran
denken. Boah, das ist hart.
Halt schon krass, solche Dinge, ne? Das ist so, sind so, aber da habe ich auch keine Erklärung zu. Ich kann dir nicht sagen, was, also erstens, ich werde kein besonders wichtiger Mensch in seinem Leben gewesen sein und er vielleicht auch nicht im, also wir mochten uns sehr gern und waren im weitesten Sinne befreundet, verkumpelt, so. Aber ist ja nicht so, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, wenn du einen Zwillingsbruder hast, ich kenne zum Beispiel Zwilling hier, den Uli,
mit dem meine Cousins sind auch Zwillinge, ja.
Eineiige Zwillinge, also der Uli Roth, mit dem ich hier Stars gegen Krebs gemacht habe, eineiiger Zwilling, der meinte, wenn seinem Bruder schlecht geht, spürt er das. Oder wenn er in der Schule früher, wenn der Bruder krank wurde, einen Tag später wurde er auch krank und solche Dinge. Ne? Also das ist halt schon extrem, aber so eng verbunden waren wir gar nicht. Trotzdem ist das halt passiert und ich kann mir bis heute nicht erklären, wie das passieren
konnte. Aber letztendlich sagst du ja damit, also klar, du kannst es dir nicht erklären, aber... man kann jetzt schon darüber spekulieren, ob es vielleicht doch gewisse Energien gibt, die dann vielleicht Menschen, die eine etwas, was wir noch nicht wissen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der mit seinen Kristalldiamanten da wirklich das kann, aber ich meine, vor ein paar hundert Jahren wussten wir auch nicht, was Elektrizität ist. Und davor, vor 100 Jahren, wussten wir nicht, was Radioaktivität ist. Und vielleicht,
sagen wir es mal so, wenn der
gibt es so eine... so eine Frequenz, Basti, ich weiß es nicht, die man noch nicht messen kann, die eine Verbindung mit Menschen, also die eine Verbindung ermöglicht. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe mit dem Indianer. Ich glaube, das habe ich schon mal in diesem Podcast erzählt, mit dem Häuptling, der eingeladen wurde, als die Eisenbahn durch Nordamerika gebaut wurde, wurde der eingeladen mit der Eisenbahn eine Strecke. Also von A nach B ist er dann mitgefahren. Die haben ihn dann eingeladen, weil das war in seinem Territorium etc. Und als sie dann angekommen sind am Ziel, gab es natürlich ein Fest und dann sind alle aufgebrochen, um dort irgendwie essen zu gehen. Und er ist am Bahnhof sitzen geblieben. Aber für eine längere Zeit. Und dann sind die halt zu ihm hin und haben gemeint, was machst du denn hier? Und er hat gemeint, ich warte auf meine Seele. Weil es ist nicht natürlich, dass wir uns so schnell fortbewegt haben. Also ich, du weißt, worauf ich hinaus will.
Hast du mir nicht erzählt?
Ich meine, es gibt ja viele Naturreligionen etc., die es jetzt vor den monotheistischen Religionen gab. Und die haben ja die Gemeinsamkeit, dass sie halt Naturgewalten als Religion gesehen haben oder als Zeichen, dass es eine übernatürliche Kraft gibt, hatten die trotzdem so spirituelle Connections miteinander. Und gemeint, dass es irgendwas gibt, was uns Menschen verbindet. Das haben aber irgendwie alle Völker auf der ganzen Welt gemeinsam. Ob es jetzt die nordamerikanischen, bestimmt, ja, südamerikanischen oder mittelöstlichen, aber auch asiatischen.
Aber alle 99% aller Völker haben auch gemeinsam, dass sie irgendeine Art von Gott glauben, ne? Oder viele Götter, die Griechen haben viele Götter geglaubt, Monotheismus,
ja, und Polytheismus, so,
ne?
Also, ja.
Oder Polytheismus, ja, ja, genau, ne? Aber das kann man ja schon relativ einfach erklären darüber, dass nun mal alle Völker sich Dinge in ihrer Umwelt erklären mussten und wollten, die sie nicht erklären konnten. So, wie solltest du vor 3000 Jahren wissen, wo denn Donner,
absolut,
herkommt?
Absolut. Aber Himmel, darauf wollte ich ja nicht hinaus, ne? Mein Freund. Ich glaube, es gibt so Momente im Leben, wo man gewisse Erfahrungen macht, zufällig nicht so. Rein wissenschaftlich würde einer sagen, hey, du hattest zufälligerweise eine ja, hast an den gedacht und dann kam im Traum jemand, hat dann gemeint, hey, dem geht's gut, aber du beziehst es jetzt auf seinen Tod, aber es hieß ja nicht, dass er gestorben. Verstehst du, die würden das dann jetzt ganz einfach auflösen und würden sagen, da ist nichts dran, da gibt's nichts dran.
Ja, klar. Also, wie gesagt, es kann auch nur Zufall sein. Und es könnte ja auch sein, ich habe schon 30 Mal von dem geträumt und es ist einfach 29 Mal vergessen. Es gibt, genau, versteht, also es gibt 10.000 Möglichkeiten, wie das halt einfach auch nur ein Zufall sein kann. Trotzdem war das damals für mich in Erinnerung jetzt daran, ist einfach so ein krasser Moment gewesen, wo ich einfach mich bis heute dran erinnere, was das für mich ausgelöst hat oder bedeutet hat, so, ne? Und das werde ich einfach, ich kann mir das bis heute nicht erklären, was der Grund dafür war, dass das so in enger Verbindung war miteinander. Deswegen hat mich sein Versterben auch vielleicht sogar noch mehr berührt, weil ich mich dann noch mehr mit verbunden gefühlt habe. Es wäre aber auch so scheiße, ja, gewesen. Ja. Immer wenn du hörst, dass jemand gestorben ist, der dir mal nahe war oder so, ist das ja einfach irgendwie ein komisches Gefühl. Nur in dem Fall war es so.
Absolut.
Auf der anderen Seite, ich habe das bei Menschen, die mir sehr viel näher waren und verstorben sind, nicht erlebt in dieser Art und Weise. Also das jetzt, also die ganz eng mit mir waren so.
Ach so, dass du so eine gewisse Vorahnung oder...
Vorahnung oder so. Deswegen glaube ich grundsätzlich da auch nicht dran. Aber das war jetzt ein privates Ereignis, was ich erlebt habe in meinem Leben, was wirklich passiert ist, zu dem ich auch keine Aussage treffen kann. Also ich kann nicht sagen, warum das so war. Ich kann auch nicht... Es ist einfach so und das wird mich immer irgendwie damit verbinden und mich daran erinnern, ne? So was das passiert ist.
Absolut, es wäre jetzt auch Spekulation, würdest du irgendwas hineininterpretieren. Es ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr krasser Zufall, ja. Und die Situation ist, was ich halt so extrem finde. Weißt du, es ist ja oft so, ich träume auch sehr oft über den Tod von Mitmenschen.
Aber du, also, Träume, in denen du den verursachst und oft bin ich es, oder? Wie du mich mit dem Bus,
genau,
überfährst.
Ich träume ja so oft. Aber ich hab schon oft gedacht. Ich habe mir auch oft so als Kind gedacht.
Basti, könnte ich umbringen.
Was wäre, wenn ich ein Auserwählter wäre?
Ein Auserwählter?
Ja, was wäre, wenn ich so irgendwie so Prophet geworden? Weißt du, so bin ich so jemand? Bin ich? Und dann, als ich in der Schule schlecht war, habe ich mir gedacht, so, nee, ich bin das auf gar keinen Fall. Nein, weil
bis
du,
eben habe ich doch gedacht, ich wäre der Auserwählte. Scheiße.
Ja. Und dann kam die, fünf. Und ich sage, ja, fehlt auch nicht. Weil, nein, das ist, hey, das ist ja so ein kindliches Denken. Oft denkt man sich auch, ich weiß nicht, ob ich dir mal von diesem Traum erzählt habe, dass ich habe so realistisch geträumt, dass ich Dinge bewegen kann. Das war so realistisch, Basti. Ich habe so an meine Schläfe, ich weiß nicht, ob ich 13 war oder so, ich weiß nicht, ich habe es an meine Schläfe gelangt. Damals und hab dann so Sachen bewegt und konnte die dann so schweben lassen.
Ach komm,
okay?
Du hast an deinen Lümmel gelangt und da hat er sich plötzlich bewegt, sei ehrlich. Plötzlich auf einmal bewegt er sich, irgendwas stimmt doch da nicht.
Aber das ist wirklich passiert, was ich hab, das war so ein intensiver und so ein, ich weiß nicht, realistischer Traum. Mein Wecker hat geklingelt und ich hatte damals in meinem Zimmer so einen Wecker, kennst du, so ding, der dann oben so an den Glocken
Ach so, der so, ja, so richtig Glocken.
Ja, so ein alter, lauter Wecker hatte ich im Zimmer. Und wir hatten so ein Hochbett, so ein Doppelbett. Meine Schwester hat unten gepennt, ich oben. Aber meine Schwester war schon weg. Die hatte früher Schule. Und dann habe ich so den Wecker angeguckt und habe so meine Hand an die Schläfe gehalten. Und so. Und dann so nach 4-5 Sekunden habe ich mich einfach totgelacht, weil ich mir gedacht habe, du Depp, Alter, du Vollhonk, du Idiot, weil ich halt wirklich, das war so echt.
Und dann auf einmal von links, dein Vater Musa hat dir ins Gesicht gefurzt. Pff.
Nein, das ist immer von rechts. Wenn dir jemand ins Gesicht furzt, immer von rechts, Basti.
Nein, ja, ey, Kinder, aber schau mal, bei Kindern, ich habe ja auch Entwicklungspsychologie und so in der Uni gehabt. Es gibt ein paar Sachen, die ich über Kinder nicht wusste, weil ich auch keine habe.
Wie nennt man diese Zeit vom Kindsein zum Erwachsenwerden?
Kindheit, Arschloch. Also,
nein, ein Fachbegriff.
Adoleszenz und Adoleszenz, die Erwachsenheit und Kindheit.
Adoleszenzphase,
ist,
ja.
Ist okay, ja auch danke. Scheißegal. Jedenfalls Kinder.
Ich wollte nur wissen, ob du wirklich studierte Psychologe bist.
Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass Kinder ja unter kindlichen, das nennt man kindlichen Egozentrismus. Kinder glauben ab einem oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens, dass die ganze Welt um sie herum konstruiert wurde. Weißt du? Also, also wenn ein Kind sich die Augen zuhält in einem gewissen Alter, glaubt es, dass jetzt auch die Welt verschwunden wäre, weil sie nicht mehr sehen kann. Und weil die Welt nur existiert, wenn das Kind sie wahrnimmt. Das Kind nimmt sich selbst nicht als Element dieser Welt wahr, so wie du und ich jetzt halt, wir leben in Köln oder in Karlsruhe und wir steigen in den Bus, der Bus fährt aber auch, ob wir da einsteigen oder halt nicht. Für ein Kind bis zu einem gewissen Alter, ich muss ehrlich zugeben, dass ich vergessen habe, bis zu welchem Alter, hat das Kind kindlichen Egozentrismus und glaubt, dass alles nur existiert, weil das Kind existiert. Und das ist eine Änderung im Denken, beim Erwachsenwerden oder beim Größerwerden, die ganz elementar ist beim Menschen, so ganz, ganz, ganz wichtig ist. Weil die natürlich ganz viel darüber aussagt, wie du dich gegenüber deiner Umwelt verhältst. Wenn du glaubst, dass du sowas wie so ein Gott bist in deiner Welt, die nur existiert wegen dir, dann ist natürlich dein Verhalten gegenüber dieser Welt ein anderes.
Aber ist das ist dann so ein Egozentrismus, oder?
Egozentrismus, genau, so nennt man das.
Okay, boah, das ist krass. Aber das habe ich nicht gewusst, dass die Kinder so ein Denken haben. Das ist echt interessant.
Ja.
Also
hat sich, soweit ich weiß, Piaget mit beschäftigt. Kann mich aber auch irren, ist halt lange her. Aber ist wirklich.
Ja, stimmt, das war Piaget, ja.
Weißt du, wo du wirklich gut drin bist? Du bist einer der besten Lügner, die ich kenne, Kosa. Wenn ich eine Frau wäre oder ein Geschäftspartner, weißt du, ich würde mit dir einen Vertrag unterschreiben. Ich würde den dreimal lesen. Ah, viermal würde ich ihn lesen. Und dann würde ich ihm den Anwalt geben.
Nein, aber warum denkst du, ich bin Lügner?
Oh, süß, wie du dann angegriffen bist. Weil du einfach ein krasser Lügner bist, Digga. Du bist total gut darin zu lügen. Du bist super gut darin, Sachen zu erzählen, die gar nicht so waren. Und jetzt tut er wieder so, oh nein, das stimmt gar nicht, Basti, ich sag doch immer
die Wahrheit. Das stimmt doch gar nicht, Basti, also, Arschloch. Nein, ich glaube, du musst jetzt unterscheiden, ich bin ein guter Schauspieler, aber ich bin kein Lügner.
Wo ist da der
Lügner
Unterschied?
Heißt, dass, mit Lügner meinst du, dass ich mein Leben damit gestalte, unwahre Geschichten zu erzählen, um an ein Ziel zu kommen, aber das mache ich nicht. Ich bin ein guter Schauspieler. Ich kann in gewissen Situationen, wie jetzt zwischen uns beiden, dir ein besonderes Gefühl geben, aber ich löse das später wieder auf. Ich behalte das nicht bei. Ich lüge nicht. Ich mag Lügen nicht.
Nee?
Ich mag Lügen gar nicht, nee. Ich mag auch Menschen nicht, die lügen. Also ich hatte ja auch
wir lügen alle ständig.
Freunde.
Ständig.
Ja, wir lügen ja sehr oft am Tag. Ja, so kleine Notlügen. Aber ich meine halt so, ich hatte so einen Kumpel, Christian, der hat uns damals so erzählt, sein Vater ist vom 100-Meter-Brett gesprungen. Das ist eine wahre Geschichte. Okay, in Hausen haben wir gewohnt. Aydin, ich und Christian waren so die besten Freunde. Und dann sagt er so zu uns, mein Vater ist vom 100-Meter-Brett gesprungen. Ein Italiener. Der war, ich glaube, Christian war damals 12, ja. Ich war 13, 14.
Aber was, Entschuldigung, ganz kurze Frage. Also 100-Meter-Brett klingt so, als wäre das im Freibad aufgebaut gewesen.
Genau,
so
Acapulco-Todessprung im Freibad, 100-Meter-Brett.
Das ist so ein Meter-Brett.
Der ist vom... vom 100-Meter-Brett im Freibad und dann haben wir gesagt so, halt deine Fresse, Alter. Und dann der so, doch, mein Vater ist vom 100-Meter-Brett gesprungen, der hat mir das gesagt. Ich so, im Freibad, 100-Meter-Brett. Ich so, Alter, danach bist du vierfach querschnittsgelähmt, weißt du? Und dann sagt er so, nein, der ist, und dann sagt er so, mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg, und das waren wirklich seine Geschichten, mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg, vom Düsenflugzeug ist er runtergesprungen, mit Fallschirm, vom Düsenflugzeug ist er runtergesprungen, aber von 10.000 Meter Höhe. Und dann hat
er ein Brett draußen dran gehabt, oder?
Nein, Modok, dem sein Vater ist 58 geboren, Alter, im Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, hey Christian, hör auf so dumm zu labern, Alter. Nein, das stimmt. Und dann hat er sogar noch geweint. Nein, das stimmt, das stimmt. Und der war so krass in seiner Lüge
gefangen
mit drin. Ja, gefangen. Wie nennt man sowas?
Oh, da gibt's einen Begriff, da gibt's wirklich einen psychologischen Fachbegriff, wenn Menschen eine Lüge so lange erzählen, bis sie zur Wahrheit wird, ne? Das ist in Beziehungen und so, da, vor Gericht auch ganz viel. Wenn du etwas ganz oft wiederholst oder versuchst zu, also, zum Beispiel auch Frauen, die fälschlicherweise Männer der Vergewaltigung beschuldigen. So ja, aber da gibt's auch viele Fälle, wo man nicht mehr davon sprechen kann, dass die betroffene Frau sich das ausgedacht hat, sondern sie hat, also natürlich gibt's schlimme Fälle, in denen Frauen das völlig richtig berichten, aber es gibt in der Geschichte absolut halt auch Fälle,
sehr viele
wo
Fälle.
Es gibt auch viele Fälle, oder zumindest Fälle, in denen Frauen das vorgeworfen haben, Männern aus anderen Gründen. Und da gibt es dann auch Momente, Punkte, an denen die betreffende Person das so oft für sich selber verankert und erzählt hat, dass es irgendwann selber glaubt. Und Lügen kann man zum Beispiel total, wenn dir jemand eine gelogene Geschichte erzählt. Ich war heute da und da und habe das und das und das erlebt, ne? Keine Ahnung. Ich würde dir jetzt erzählen, ich war heute im Phantasialand oder so und ich bin damit gefahren. Das wäre aber gar nicht. Ich wäre den ganzen Tag zu Hause gewesen, hätte mir Fotos von Bären angeschaut oder was weiß ich. Mhm. Ne? Mhm. Seltsames Beispiel. Dann kann man das sehr leicht in schlüsseln, indem man den Lügner die Geschichte rückwärts erzählen lässt. Weil man Dinge, die man wirklich erlebt hat, viel leichter rückwärts erzählen kann, als Dinge, die man sich ausgedacht hat. Weil eine Lüge hat immer nur eine Richtung.
Was?
Mach mal in deiner Beziehung.
Also was
ist
muss
immer
ich
super
dann sagen? Also nee, was muss ich dann sagen? Erzähl mal die Geschichte rückwärts.
Ja, also jetzt nicht detailreich rückwärts, aber sag mal, du hast irgendwas erlebt und du hast es wirklich erlebt, dann ist es
also
viel.
Also da müsste ich fragen, okay, du warst im Hotel. Wo warst du davor?
Zum Beispiel.
Ja. Und wo bist du dann davor nochmal hingegangen? Genau. Und davor?
Also,
und dann verhaspeln die sich.
Das
da,
kann halt auch, das kann halt dann auch irgendwann irre wirken, wenn du davor saßt. Aber beispielsweise erzählt jemand eine Geschichte und dann soll er dir halt die rückwärts erzählen, wie es rückwärts passiert ist. Ne, ich habe das erlebt. Das kannst du bei einer Sache. Beispiel, warte mal, mein gestriger Tag. Okay?
Ja.
Ich habe gestern Abend russisch bestellt, russisches Essen gegessen. Davor war ich mit meiner Frau an der Diepenschrater Mühle spazieren. Morgens war ich mit meinem Hund draußen, habe Kuchen gekauft und habe morgens mir zwei Brote mit Essertschnitten gemacht. Das ist der Rückwärtsablauf meines gestrigen Tages. Gut, traurig, dass es eigentlich größtenteils aus Essen bestand, aber gut, wir sind im Lockdown. Das kann ich relativ leicht rekonstruieren, weil es wirklich gestern genau so passiert ist. Wenn ich es mir aber ausdenken müsste oder mir die Geschichte ausgedacht hätte, hätte ich sie niemals im Rückwärtsschritt schon erlebt. Ich habe sie ja nicht erlebt. Dementsprechend ist es schwieriger und ich muss härter nachdenken und es dauert länger. Das ist ähnlich wie, dass Leute zum Beispiel, das gibt ja, keine Ahnung, es gibt aus vielen Untersuchungen diese Behauptung, wenn jemand lügt, wird er nach links oben schauen, weil dort, was aber glaube ich Quatsch ist, das weiß ich nicht genau.
Den Augen, ja.
Genau, dass die Augen nach oben schauen, weil das dann das kurzzeitig irgendwas aktiviert und das bla bla würde dann dazu führen, dass man fantasiereicher erzählt.
Weil man auch Transformer ist, dann so.
Genau.
Und dann gehen immer die Augen.
Dann gehen die Augen
in die Richtung.
Genau.
Ja. Ja. Also wenn ich jetzt meinen ganzen Tag gestern rückwärts erzählen müsste, also gesamter Verlauf Sex. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Basti? Und jetzt korrigier mich. Also du weißt ja, ich bin jetzt so ein bisschen bewandert mit ein paar medizinischen Begriffen. Ja,
du sagst aber immer, dass du viele Mediziner kennst, komischerweise.
Ja, ich kenne sehr, sehr viele Mediziner.
Immer wenn du einen brauchst, kennst du
von der Psychologie, von der studierten Psychologie her.
Bitte?
Jetzt habe ich eine Frage an dich, weil oft sagen ja Leute so, hey, der hat einmal so gesagt und dann hat der Typ auf einmal so gesagt, ey, der ist voll schizophren. Aber das ist doch gar keine Schizophrenie, oder? Weil die, also die meinen so, wenn jemand so zwei, wie so zwei Menschen, wenn das so zwei Menschen sind, ist das doch eine Persönlichkeitsstörung. Das ist doch keine Schizophrenie, oder?
Ja, also da gibt's eine ziemlich krasse Unterteilung in dem, was in der Öffentlichkeit als Schizophrenie wahrgenommen wird und was wirklich Schizophrenie ist. Also persönlich, es gibt Persönlichkeitsspaltung, das ist aber nicht Schizophrenie. Persönlichkeitsspaltung ist wirklich, und das gibt es auch in der Realität, ein Mensch, der zwei oder noch mehr Persönlichkeiten in sich vereint. Es gibt ja diesen Film mit James McAvoy, irgendwie mit 90 Stück Split, den hast du vielleicht auch gesehen,
ja,
ne?
Ja.
Wo er dann immer mit anderen Stimme spricht und so. Das gibt es in dieser Art und Weise wirklich Persönlichkeitsspaltung? Also Menschen, die zwei getrennte Charaktere in sich haben oder noch mehr, die voneinander fast nicht wissen oder vielleicht gar nicht wissen. Ne?
Also das ist es, genau.
Das hat aber mit Schizophrenie
nichts zu tun.
Ganz wenig zu tun. Das sind eher Störungen im Denken und Wahrnehmen. Also so also beispielsweise kenne ich jemanden, der an Schizophrenie erkrankt ist, die hat sich jahrelang vorgestellt, dass sie so eine Art Schamanen in ihrem Leben sieht. Also jemand, der immer an ihrer Seite ist und ihr so Floskeln ins Ohr sagt und so. Das ist eher eine Schizophrenie. Also eine Schizophrene haben oft eine verringerte Emotionalität, also sind schlecht in der Lage, Gefühle zu zeigen, Affekte zu zeigen, Angst, Freude, sonst was. Das ist alles sehr flach bei denen. Und die haben Störungen in der Wahrnehmung. Die sehen Dinge, die nicht da sind. Sie hören Dinge, die nicht da sind. Dieses du bist Schizo und ne, im Sinne von zweigeteilt, das hat mit Schizophrenie gar nicht so viel zu tun.
Gell? Und paranoide Schizophrenie ist ja, wenn du so Verfolgung, also so dir Sachen einbildest, Leute sind da, die verfolgen dich etc. Also du bildest dir ein, dass Menschen mit dir reden und dir Sachen sagen oder dich verfolgen. Ist das paranoide Schizophrenie?
Ich glaube, ja, das gibt's als Begriff. Ich muss ehrlich sein, dass ich jetzt die genauen Diagnostika von paranoider Schizophrenie nicht kenne, aber ich glaube, es ist schon relativ nah dran, indem du es sagst. Also es gibt ja zwei verschiedene, in der Psychologie gibt es zwei verschiedene Diagnosebücher. Einmal das DSM-5 und das ICD-10, International Classification of Diseases. Und da steht eine genaue Auflistung an Punkten, die du erfüllen musst, um zum Beispiel schizophren zu sein. Klingt jetzt so wie eine Jobbeschreibung, aber du musst das wahrnehmen, also woran ich mich noch erinnere aus dem Studium, also dass man nicht in der Lage ist, klar zu denken, dass man Stimmen hört etc. Und bei paranoider Schizophrenie, glaube ich, gehört es dazu, dass du einen Verfolgungswahn hast, ne? Also dass du glaubst, dass die Menschen um dich herum oder diese Stimmen dir was Böses wollen. Es gibt einen bekannten Fall, hier John Nash, hier Beautiful Mind, gespielt von Russell Crowe, weil er den Oscar für bekommen hat, wo er Mathematiker spielt, hast du ihn gesehen?
Genau.
Da geht es ja auch darum, ist ein weltbekannter Mathematiker, der in Wirklichkeit, glaube ich, ein echt schwieriger Charakter war, der unglaublich komplexe Formeln aufgestellt und verstanden hat, der aber auch jahrelang geglaubt hat, er würde mit dem FBI zusammenarbeiten, weil er mit einem FBI-Agenten jeden Morgen ein Meeting hatte in seinem Büro und irgendwann kam mal raus, diesen FBI-Agenten gab es gar nicht, den hat er sich einfach komplett vorgestellt. Ja. Und er war nie mit dem FBI in Verbindung. Und der behauptet, mittlerweile ist er, glaube ich, tot, aber er hat das wirklich bis zum Ende seines Lebens fest geglaubt, dass er Geheimagent wäre im zweiten Sinne.
Glaubst du aber, das wäre gefährlich, so einem Menschen zum Beispiel eine Schusswaffe zu geben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also jemanden, dessen, letztlich muss man es ja so zusammenfassen, jemand, der so empfindet, dessen Denken und Fühlen ist nicht klar, dessen Wahrnehmung ist nicht klar. Und ob man jemandem eine Schusswaffe geben sollte, dessen Denken klar ist oder nicht klar ist, das steht ja eigentlich nicht so richtig zur Diskussion.
Das ist nämlich damals passiert in Hanau.
Stimmt, ja, stimmt.
Das ist der Täter, der hatte paranoide Schizophrenie, aber schon seit 15, 20 Jahren diagnostiziert, durfte trotzdem aber in einem Schützenverein Mitglied werden, hat auch einen Waffenschein bekommen und hat Waffen ausgehändigt, hat dann noch Auslandsseminare gemacht, irgendwo als in umgeben Nachbarländern von Deutschland, wo er so Spezialausbildung gemacht hat. Und bis Februar letzten Jahres wurdest du, wenn du einen Waffenschein gemacht hast, wurde das nicht verlangt, solche Dokumente vorzulegen.
Das ist halt unfassbar, ne?
Also geisteskrank bist oder nicht. Das ist richtig hart.
Ja, also
und das habe ich in einem Podcast gehört, Basti, der wirklich hörenswert ist. Leute, auf Spotify 19.02.2020, wo es um den Anschlag, der rechtsorientiert war, also von einem Psychopathen wirklich, der 9 unschuldige Menschen getötet hat. Und es werden da in diesen 5 Folgen sind das, glaube ich, so großartig die Sachen offengelegt, also so Informationen von 2 großen Journalistinnen. Das finde ich auch so cool, weil die immer so gendergerecht reden, auch in der Doku, und alles wirklich immer ReporterInnen und immer das so hinzufügen.
Oh Gott.
Gefährterinnen und
GefährderInnen,
sagen genau. Und einfach, ich war echt schockiert, als ich das alles gehört habe. Und welche Versäumnisse da einfach waren. Du würdest empfehlen, dass man sich das anhört. Auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Also allen Leuten, ist auf Spotify, zieht's euch rein, es ist sehr, sehr hörenswert. Und vielleicht trägt es auch dazu bei, den Verbliebenen, die eine Initiative gegründet haben in Hanau, seitdem auch und sich auch immer wieder räumlich dort treffen, in einem der Tatorte, der jetzt zu so einer Begegnungsstätte umgewandelt worden ist, um das Ganze zu verarbeiten, als auch zukünftig so etwas zu vermeiden. Wirklich cool, wirklich gut.
Ich glaube, dass das Hauptproblem ist daran, dass Leute, die so krank sind wie der, ne, also dieser Tobias R., der das gemacht hat, selbst wenn der keinen Waffenschein gehabt hätte und sich offiziell Waffen gekauft hätte, hätte er sich die inoffiziell geholt, ne, weil er ja sowieso vorhatte, das Ding nicht zu überleben. So, der wollte ja letztlich einen Anschlag begehen. Und wenn jemand bereit ist, sein eigenes Leben für so eine Scheiße zu geben, kannst du ihn eigentlich auch durch gesetzliche Regelungen nicht aufhalten. Trotzdem ist das, was du sagst, natürlich komplett richtig. Wenn jemand diagnostiziert einen an der Möhre hat, also geisteskrank ist oder in irgendeiner Weise schwerst gestört ist, also nach dem, was wir eben sprachen, paranoide Schizophrenie, da darf der natürlich keine Waffen besitzen, da darf der auch kein Mitglied in einem Schuss, also in einem Schießwaffenverein sein. Ist erschreckend, dass es überhaupt, also dass das so passieren konnte und dass das den Weg dafür gelegt hat, was da passiert ist. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Wir haben letzte Woche ja schon kurz über Hanau gesprochen. Eure Rückmeldung war sehr, sehr positiv, weil
ja, auf jeden Fall.
Unser Podcast ja nun mal sehr schwankt zwischen wir reden über unsere kleinen Pimmel und wir reden über wirklich ernste Sachen. Und manchmal, weil ich auch gemerkt habe, dass dir das sehr viel bedeutet, darüber zu sprechen, reden wir über was sehr Ernstes. Und wie steht ihr zu sowas wie Waffenrecht und so? Ich meine, wir sind in Deutschland da schon enger als in sehr vielen anderen Ländern. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, warum Leute privat Waffen besitzen sollten, also Schusswaffen. Ich wäre großer Freund davon, das komplett abzuschaffen.
Danke fürs Zuhören, Basti, und danke fürs Zuhören, Leute. War heute eine lange Folge, aber wie Basti schon hat schon alles erwähnt, wir lieben euch, passt auf euch auf. Bis dann, peace out.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.